Ich werde einiges weglassen müssen. Ich werde kürzen müssen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Wir kommen zu einem Teil des Dienstes, in dem ich etwas konkreter über einige Züge, einige Kennzeichen unseres Dienstes für Jesus, für unseren Herrn zu sprechen kommen will. Aber, und noch einmal etwas Grundsätzliches zugrunde zu legen, schlagen wir 2. Korinther 5 auf. 2. Korinther 5, um das andere dann hier anzugliedern. Hier sagt uns Paulus etwas über das Ziel unseres Lebens, was für uns als Ziel vor Augen stehen sollte. Wozu bin ich auf der Welt? Vers 7. Denn durch Glauben gehen wir den Weg und nicht durch Schauen. Paulus meint hier nicht, dass wir nie schauen dürfen, dass Glauben Schauen entgegengesetzt wäre. Das ist nicht der Fall. Als Jesus hier auf der Erde war, hat man oft an ihn geglaubt, weil man ihn sah. Und er selbst forderte Menschen auf, seine Werke zu betrachten, zu sehen, was er tat, zu hören, was er sagt und zu sehen, was er tat, und dann zu glauben. Manchmal glauben wir erst, wenn wir sehen. Wenn Israel zum Glauben kommt als Volk am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es ihn sehen. Genau wie Israel das erste Mal sah und manche glaubten. Es waren die wenigsten, aber es war, als sie ihn erlebten. Wenn Paulus an dieser Stelle sagt, manchmal glauben wir, wenn wir nicht schauen, dann hat das mit der Wegstrecke vor uns zu tun. Was hinter uns liegt, das ist Erfahrung. Davon können wir sprechen. Und das macht uns Mut. Und wir haben die Erfahrungen anderer. Wir haben die Erfahrungen in der Bibel. Wir haben das Wort Gottes. Wir sehen Jesus dort und dürfen ihm im Glauben dann begegnen. Aber wir wissen nicht, was vor uns liegt. Und diesen Weg gehen wir im Glauben an das, was wir erlebt haben. Wir wissen, wer uns bevorsteht, wer am Ende des Weges auf uns wartet. Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Wir schauen auf Jesus hin und wir wissen, wer das ist. Wir haben ihn geschaut im Wort. Wir kennen ihn. Er ist uns nicht unbekannt. Aber was uns unbekannt ist, ist die Strecke bis dahin. Wir wissen nicht, was Gott für uns in unserem Leben hat. Und diese Strecke erleben wir im Vertrauen auf den, den wir kennen. Vielen Dank. Also, diesen Weg gehen wir im Glauben und nicht im Schauen. Aber was wir sehen, dürfen wir dann durch den Glauben überwinden. Wir sind aber guten Mutes, auch wenn wir nicht alles wissen oder sehen können, und haben lieber Wohlgefallen, in der Fremde zu sein, das heißt in der Fremde von dieser Welt, das wäre der Himmel, das wäre das Zuhause dort, außerhalb des Leibes, in der Fremde von unserem Diesseitigen, und daheim zu sein bei dem Herrn, das würden wir vorziehen. Das ist die schönere Welt. Aber das ist uns nicht gewährt, bis das unsere Zeit ist, bis Gott das für uns hat. Inzwischen haben wir hier in diesem Leib, wo wir jetzt zu Hause sind, zu dienen. Infolgedessen sind wir auch bestrebt. Und was ist jetzt das Ziel des Paulus in seinem Leben im Leib, im Diesseitigen, in dieser Welt? Bestrebt, solche zu sein, die ihm wohlgefällig sind. Das ist sein Ziel. Gott Freude zu bereiten. Wozu gibt es Reben? Wozu gibt es Reben am Weinstock? Damit sie Frucht bringen? Ja. Für wen? Für den Weingärtner. damit er Freude an den Trauben hat, er sie schmecken kann oder Wein daraus machen kann. Und unser Leben soll dem Herrn Freude machen, wie immer er das auch führen möchte. Und über diese Aufgabe, Gott wohlgefällig zu sein, wollen wir nun einiges sagen. Auf welchem Wege ist es möglich, unserem Herrn Freude zu bereiten? Denn das ist unser Ziel. Deshalb kommen wir zusammen, dass alle unsere Tätigkeit als Christen, persönliche, gemeinschaftliche, hat zum Ziel, unserem Gott Freude zu bereiten. Und jetzt fragen wir immer wieder, was würde ihm Freude machen? Nicht, was ist Gebot? Das Gesetz ist nicht mehr der Rahmen unseres Lebens. Christen leben nicht nach dem Gesetz, sie leben nach der Frage, was macht dem Herrn Freude? Und was das ist, lernen wir oft aus dem Alten Testament und aus dem Gesetz. Das stimmt. Aber das ist nicht und der Rahmen, in welchem wir leben. Wir orientieren uns nicht nach Geboten, sondern nach einer Person, nach dem Herrn. Und das ist eine schwerere Aufgabe. Das ist nicht so leicht zu prüfen, was gefällt dem Herrn. Wenn wir klare Sätze vor uns haben, dann ist das leichter abzuhaken. Christen haben eine schwerere Aufgabe als solche, die frei vom Gesetz sind, als ein Jude, der unter dem Gesetz lebte. Also, diese Frage wollen wir uns stellen und an einigen Stellen klarer machen. Römer Kapitel 1, Vers 21. Römer Kapitel 1, Vers 21. Aus dem Grunde, dass sie, die Gott kannten, ihn nicht als Gott verherrlichten, noch ihm dankten. Was ist die Aufgabe eines, der Gott kennt? Hier haben wir ein negatives Beispiel. Wir wollen ein positives Beispiel sein. Wir kennen Gott und wir wollen jetzt unsere Aufgabe erfüllen. Wir wollen ihm Freude machen. Wie tun wir das? Zweierlei wird hier genannt. Wir danken ihm. Wir danken ihm für das, was er getan hat an uns und an anderen. Und wir verherrlichen ihn, machen ihn groß mit Lied, mit Worten, mit Anbetung. Gott groß machen, so tut es der Psalmist. Eine schöne Formulierung. Wir können ihn als Person nicht größer machen, als er ist. Nicht so, sondern groß werden lassen in den Augen anderer, in meinen Augen und in den Augen anderer, ihn rühmen, ihn preisen, ihm danken. Man preist Gott für das, was er ist und dankt ihm für das, was er getan hat. So kann man es auch sagen. Die nächste Stelle, Römer 8, 28. Römer 8, Vers 28. In 1. Mose 1 steht geschrieben, dass Gott uns in Adam und Eva in seinem Bilde schuf. In Römer 3 steht geschrieben, dass dieses Bild nicht mehr dasselbe ist. Wir kommen nicht mehr heran an dieses Bild, das die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln sollte. Wir kommen nicht heran an die Herrlichkeit Gottes. Wir sind nicht so herrlich wie Gott. Wir sind nicht ein Bild von ihm. In Schönheit, in Güte, in Sündlosigkeit. Wir sind verstümmelt. Und weil dem so war, hat Gott ein neues Bild geschaffen. Kolosser Kapitel 1, der Erlöser wurde ein Ebenbild. Das heißt, Gott schuf ein Ebenbild, als er in Bethlehem seinen Sohn geboren werden ließ, von einer Frau, von einem Menschen. Und dieses Bild war ein genaues Bild von ihm, Hebräer Kapitel 1. Ein vollständig, absolut genaues Ebenbild. Und dieses ließ er nach den letzten Versen von Kapitel 52 in Jesaja und Kapitel 53 verstümmeln. weil wir verstümmelt waren. Er nahm unsere Sünde auf und wurde uns dann ähnlich, ohne dass er sündigte. Stellvertretend wurde er verstümmelt für uns am Kreuz, so dass er kaum mehr wie ein Mensch zu erkennen war. So sagt es der Prophet. Wir wissen nicht, wie Jesus schlussendlich aussah am Kreuz. Die körperlichen Schmerzen waren nicht das Größte. Das Größte war die Hölle, die er schmeckte am Kreuz, nicht anschließend. Anschließend ging er ins Paradies, so sagt er es dem Schächer. Am Kreuz schmeckte er die ganze Hölle für eine ganze Menschheit. Das war das Schlimmste. Von Gott verlassen zu sein, wie Bruder Friesen vorhin sagte. Also, dieses Ebenbild wurde verstümmelt für uns. Aber er stand auf aus dem Tode und lebt jetzt und ruft uns zu ihm. Und jetzt werden wir ihm ähnlich. Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Ob es Freude bringt oder nicht. Jakobus sagt, manches bringt uns nicht Freude. Es ist mühsam, aber es ist gut für uns. Es dient uns zum Guten. Und was ist dieses Gute? Denen, die nach einem Vorsatz gerufen sind. Gott hat einen Plan mit uns, als er uns rief. Weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, das heißt dem Sohne, sein Sohn ist sein Ebenbild, und diesem Ebenbilde sollen wir gleich werden, das ist der Vorsatz. Und zu diesem Vorsatz hin dient alles zum Guten, das Gott in unser Leben hineinlegt. Das sind Führungen, die uns Christus ähnlich machen wollen. Dem Ebenbilde, dem Sohne gleichgestaltet zu sein, so dass er unter vielen Brüdern Erstgeborener sei. Er ist der Erstgeborene. Wir sind seine Brüder, aber das soll zu sehen sein, dass wir seine Brüder sind. Ja? Das soll zu sehen sein. Also das ist das Ziel unseres Lebens. Die Christusähnlichkeit. Und dahin arbeitet nun Paulus ganz praktisch. Kolosser Kapitel 1. Kolosser 1. Vers 28. In Vers 27 nannte er den Namen Christus. Er ist der Reichtum der Herrlichkeit, nicht das Geheimnis, der Reichtum. Er ist der Reichtum der Herrlichkeit. Und nun sagt Paulus in Vers 28, mitten im Satz eingreifend, den wir als Botschaft verbreiten, katangelo, ausstrahlen. Man spricht davon im Fernsehen, dass eine Sendung ausgestrahlt wird. Das ist der Gedanke. Paulus verkündet Christus, nicht nur die Botschaft von Christus. Christus selbst ist sein Thema. Und die Botschaft von Christus strahlt er aus, weit und breit. Das ist sein Thema. Warum oder wozu? Den wir als Botschaft verbreiten, wobei wir, was ist, hat er im Ziel, wenn er predigt, jeden Menschen mahnen oder erinnern. Man sagt es nicht nur einmal, man sagt es zweimal, dreimal. Die Botschaft muss immer wieder gesagt werden, nur eine Botschaft. Jedem Menschen, sie sagen, und jeden Menschen, zum zweiten Mal sagt es, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir zum dritten Mal jeden Menschen darstellen als ans Ziel Angekommenen. Welches Ziel? Christusähnlichkeit. Was will Paulus auf dem Marktplatz in Athen? interessante Gespräche führen mit griechischen Philosophen, Epikureer und Stoiker, um Freude zu haben an der Diskussion. Am neuesten, das war der Weltmensch von Athen. Paulus kommt dorthin, um Christus zu verkünden. Wo immer er hinkommt, ob in die Synagoge, auf den Marktplatz oder in den Saal eines Tyrannus in Ephesus, er hat ein Ziel, diese Weltmenschen, jeden von ihnen nach Möglichkeit, zu Christus zu führen und dann zu begleiten, dass er ihm eines Tages begegnen kann als einen Christusähnlichen. Das ist Evangelisation, das ist Gemeindebau, das ist Mission. Ein Ziel vor Augen. Und alles, was wir tun, muss diesem eingeordnet und zugeordnet werden. Und wenn ihr Pläne macht, Papier rausholt, einen Bleistift, wir wollen dies und das tun, haltet im Auge, was euer Ziel ist, nicht nur Aktivitäten. Wir wollen jetzt nach Kasachstan fahren oder immer wohin. Ja? Nicht kurzsichtig sein, Langziel vor Augen halten, das langfristige Ziel. Unser Ziel ist es, Menschen an jenem Ort zu Christus zu führen, Christus zu predigen, um ihn zu Christus zu führen und dann ihn zu begleiten, das ist Nacharbeit, damit er Christus ähnlich wird und dass ich ihm dann vor Jesus begegnen kann. Das ist der Sinn aller Jugendarbeit, aller Kinderarbeit, aller Frauenarbeit, aller Männerarbeit, wie immer man die Zweige nennen mag. Alle Arbeit dient diesem Ziel. So bekommt man ein biblisches, einheitliches Bild. Es ist wichtig, dass wir uns nicht verzetteln, verlieren in Programmen, in Methoden. Oder Thiessen erzählte mir auf dem Herweg, das ist ein Gelände, das sie im Auge behalten. Was wollt ihr damit? Das ist die Frage jetzt, ja? Was wollen wir mit dem Gelände? Die Schule? Parkplatz, noch ein größerer Bau, behaltet das Ziel im Auge und dann werden alle Teilziele ihre Bedeutung bekommen im Blick auf das Gesamtziel. Sonst verlieren wir uns, wie die Gemeinde Jesu sich bereits verloren hat, in der Fragmentation unserer Zeit. So sieht das aus, wenn Menschen nicht mehr biblisches Ziel im Auge behalten, wie die Christenheit heute aussieht. Furchtbar verbröckelt und zerbröckelt. Weiter. Wie geschieht es, dass wir dieses Ziel erreichen? Wie sieht das unterwegs aus? Unser Dienst für Jesus Christus mit diesem Ziel im Auge kennt zwei Gegenstände. Während wir dienen, werden wir zweierlei Personen dienen. Unser Dienst hat einen zweifachen Gegenstand. Wir dienen Gott und wir dienen Menschen. Nicht nur Gott, nicht nur Menschen. Das müssen wir immer wieder im Auge behalten. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Das ist der nächste Schritt. Wenn wir Gott verherrlichen wollen, für ihn da sein wollen, Menschen zur Christusähnlichkeit führen, werden wir beide im Auge behalten wollen. Zur Ehre Gottes, das ist vorrangig. Wir stehen vor ihm. 2. Korinther 3, 2, Ende des Kapitels. Wärest hierzu tüchtig, fragt er. Während wir vor Gott stehen, stehen wir vor Menschen. Während wir vor Menschen stehen, stehen wir vor Gott. Der Hohepriester trägt die 12 Namen der Stämme Israels zweimal auf seinem Körper. 2 Steine, 1 Stein auf jeder Schulter. 6 Namen auf jeden Stein eingraviert, denn der Stämme Israels. Auf der Brust noch einmal, 1 Stein pro Stamm. So trägt er als Vermittler des Volkes Gottes sein Volk vor Gott, wenn er in den Tempel geht. Er betet für sein Volk. Und sobald er sich umkehrt, ist er der Bote Gottes. Er ist in seinem Rücken und Gott sendet ihn wie ein Apostel, wie ein Bote zu seinem Volk. Und er ist Lehrer seines Volkes. Der Priester war Fürbittuender seines Volkes und Lehrer seines Volkes, nach Malachi der Evangelist. Das müssen wir immer wieder im Auge behalten. Wir beten und wir lehren, wir verkünden. Wir tun es zur Ehre Gottes und zum Wohl des Menschen. Aber Gott ist vorrangig. Und das gibt uns das Gepräge, wenn wir Menschen dienen. Wir dienen Gott zuallererst, Kolosser 3, 17. Alles, was immer ihr tut, in Wort oder Werk, tut alles im Namen des Herrn Jesus. Alles im Namen des Herrn Jesus. Was heißt das? Das heißt nicht nur, dass wir, wenn wir eine Versammlung beginnen, wir sagen, nun sind wir zusammengekommen im Namen Jesus oder ich begrüße euch im Namen Jesu. Das heißt zu wissen, dass Jesus mich gesandt hat, dieses zu tun. Das brauche ich gar nicht groß zu sagen. Ich soll das tun im Namen Jesus, für mich. Ich soll wissen, dass das, was ich gerade jetzt tue, in der Sendung Jesu tun. Kannst du das von allem sagen? Du bastelst, du kickst den Fußball, du bewirbst dich um deine Frau als junger Mensch, du gehst zur Schule, du wählst eine Hochschule, alles, du gehst in Urlaub. Wohin? Im Namen Jesu. Alles mit Gebet, alles vor ihm, alles im Lichte der Ewigkeit, ja? Alles mit dem Wort Gottes. Der Name Jesu muss über allem geschrieben stehen können. Nichts, was ich tue, darf getan werden in meinem eigenen Namen, weil es mir gefällt, zur eigenen Freude. Ich bin ganz und gar als Leibeigener, als Sklave, ein Angehöriger eines anderen und tue alles im Schatten von ihm, in seinem Namen. Das ist Christsein. Es gibt keine zwei Arten von Christen. Einige, die so handeln und dann andere, die auch noch so zwischendrin, leider zwischendurch sind irgendwie. Fleischliche Christen. Nein. Wenn sie fleischlich sind, dann sind sie ungesund. In dem Maße sind sie nicht Christ. Sie mögen gerettet sein, aber sie geben nicht das Bild eines Christen ab. Ja? Sie sind ungesund. Wie ein Kranker oder jemand, der einen Unfall erlebt hat. Er sieht nicht so aus, wie er aussehen sollte. Aber wenn er dann wieder hochkommt, jetzt sieht er wieder normal aus. Jetzt ist er, sieht er so aus, wie das, was er ist. Wir wollen gesunde Christen sein. Also Gott dienen. Im Vaterunser beten wir, deine Königsherrschaft komme. Er soll König sein. Das soll das Ziel unseres Lebens sein. Dein Wille geschehe, so wie er auf der Erde geschieht. Dein Reich komme. Manche, wenn sie in die Mission gehen oder wenn sie christliche Arbeit tun, bauen ihr eigenes Reich, werben, machen Reklame für ihre Arbeit. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann diese Briefe die geschrieben werden, nicht verstehen. Christen? Hudson Taylor sagte, Gottes Werk nach Gottes Plan, nach seiner Art getan, mit seinen Methoden und so weiter, so ungefähr, wird nie Gottes Fürsorge entbehren. Hat niemanden gefragt um Geld, keine Briefe geschrieben. Das brauchen wir nicht. Meine Frau und ich tun das auch nicht, ganz bewusst nicht. Das ist Gottes Angelegenheit und er hat uns bis heute durchgebracht. Wir haben vier erwachsene Kinder, einige von ihnen haben Kinder. Sie sind Zeugen dafür, das können sie auch heute öffentlich sagen. Wir haben Gottes Fürsorge erlebt und wir brauchten nie um Geld zu betteln. Nie. Nicht Reklame machen für den eigenen. Welche Briefköpfe schreiben wir, ja? Wie sieht unser Brief aus, ja? Manche Gemeinden haben Briefkasten, das kann ich auch nicht verstehen. Wir stellen uns dar. Warum? Stellt doch Jesus dar.
Stellt ihn mal vor. Sprecht von ihm. Nicht Reklame machen für die Gladbacher Gemeinde. Die wird schon zu sehen sein, wenn ihr wirklich treue Zeugen seid. Ihr braucht euch gar nicht groß vorzustellen in der Neuwieder Gegend. Seid brennende Lichter für ihn. Seid Abbilder von Jesus Christus. Das ist, was der Herr fragt. Wir sind weltlich geworden in unserer Art und wir bauen oft unser eigenes Reich. Wir beten zwar, dein Wille geschehe, aber im Herzen sagen wir, mein Wille geschehe. Dein Reich komme auf meine Art und Weise. Ja? Nein, Gottes Reich, Gottes Arbeit muss auch nach Gottes Art getan werden. Als man die Arche holte, oder die Bundeslade, so nennt man sie auf Deutsch, man nannte sie auch Arche, aber das war eine andere, eine kleinere, eine Box, Bundeslade. Als man die holte aus der Fremde, das war gut so, aber man tat es nicht auf die Art und Weise, wie Gott vorgeschrieben hatte. Da hat Gott einen Mann totgeschlagen. Ihr kennt die Geschichte, ja? Den Uzza hieß er. Ja. Was er tat, war richtig. Aber er tat es nicht so, wie Gott es wollte. Es ist nicht nur wichtig, Gottes Werk zu tun, sondern dieses Werk nach seinem Willen zu tun. Gott, dein Wille geschehe nach deinem Willen. Ja. Das Reich Gottes, wenn wir Menschen dienen, nach dem Willen Gottes. Wollen wir Gottes Willen tun, dann werden wir nach seinem bereits geoffenbarten Willen Gottes zu fragen haben. Jesaja 8, Vers 20. Nach dem Gesetz und dem Zeugnis sollen sie fragen. Wenn sie das nicht tun, geht ihnen kein Licht auf. Und Petrus sagt Ähnliches im ersten Brief, Kapitel 4. Wer mit dem Wort dient, soll es nach dem Willen Gottes tun, nach dem Wort Gottes, als jemand, der Gottes Worte sagt. Wer dient, muss also wirklich Gottes Willen tun, nach seinem Willen. Wollen wir nach Gottes Wort sprechen und handeln, wird es notwendig sein, in seinem Wort gegründet zu sein. Dass wir Menschen dienen, sagt Paulus deutlich in 2. Korinther 1, Vers 24. 2. Korinther 1, 24. Nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Ihr steht nämlich durch den Glauben und diesen will er fördern. Wir sind Mitarbeiter zu eurer Freude. Er dient also wirklich Menschen, will sie froh machen und sie werden nur froh sein, wenn sie mit Christus ins Reine kommen. Bei diesem Gedanken, wenn wir Menschen dienen, ist eine Mahnung zur Vorsicht angebracht. Ich weiß nicht, was euch alles zu Ohren gekommen ist durch Menschen, die Missionsarbeit vertreten, lehren, von Schulen, Werken. Es kursiert in christlichen Kreisen eine Aussage, die nicht ganz biblisch ist. In früheren Jahren, als ich jünger war und die Missionsbotschaft sehr stark war, das heißt, es wurde, als meine Frau und ich Jugendliche waren, haben wir immer wieder einen starken Ruf nach Arbeitern gehört. Das war in jener Zeit eine vorrangige Botschaft, sich dem Herrn hingeben und zur Verfügung stellen für den Missionsdienst. Das war gut so. Und Evangelisation, Verkündigung des Evangeliums, war groß angezeigt. Südamerika war in jener Zeit fast unerreicht. Es war Verfolgung da, es war schwierig, es war ein dunkler Kontinent. Und die ersten Zeugen stellten sich zur Verfügung. Einige Mitschüler an der Bibelschule waren von den ersten, die hinausgingen. Seitdem ist viel geschehen in Südamerika. Es bekehren sich heute viele, das ist wunderbar. Inzwischen hat sich die Betonung in der Mission etwas verlagert. Und einige haben sich dazu verleiten lassen, durch den Slogan, wir müssen dem ganzen Menschen dienen. Nicht nur das ganze Evangelium sagen, sondern dem ganzen Menschen dienen. Wir sind nicht nur für seine Seele da, es ist so viel Not da und so viel Hunger und Leid und Verfolgung. Wir müssen jetzt auch dort uns einsetzen. Und Christen bekamen ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen, wenn sie diese Not sahen und haben sich dann mehr eingesetzt dafür. Aber das war nicht notwendig. Denn es waren die Christen gewesen von jeher, die sich für die Not, die irdische Not der Menschen eingesetzt hatten, weil sie ihren Herrn kannten. Wer hat die Krankenhäuser gebaut? Die Christen. Wer hat die Schulen gebaut? Luther hat sie stark eingeführt. Die Christen. Der Staat hat sie inzwischen übernommen, was nicht richtig ist. Die Schule gehört nicht zum Staat, die gehört zur Familie, zur Gemeinde. Deshalb haben wir Probleme. Aber Christen ließen sich ein schlechtes Gewissen aufbürden und haben dann die Betonung etwas verlagert. Die Bibel sagt nicht, dass wir dem ganzen Menschen zu dienen haben. Sie sagt, dass wir das Evangelium zu sagen haben und wo der Herr es führt, dürfen wir auch Not lindern, ja. Und wir sind nur zu bereit zu helfen. Aber diese Aufgabe, obwohl sie da ist, hat nicht dieselbe Betonung wie die Verkündigung des Evangeliums. Ja. Der äußere Mensch wird sich nie bekehren. Wenn wir Gesandte Jesu sind, ist es, um die Seele zu retten. Und wenn die Seele gerettet ist, wird der Herr schon den Leib retten, wenn er kommt. Dann wird er verwandelt werden. Dann wird die Rettung ihn, den Leib, erfassen. Aber bis dahin bleibt der Körper unbekehrt. Wir dürfen ihm dienen, ja. Aber Gemeinde Jesu baut er mit Seelen, mit unserem Geist, der bekehrt sich, der wird Christus ähnlich. Unsere Persönlichkeit, die wird Christus ähnlich. Mit dem Wort Gottes gehen wir vor. Vorsicht also bei den karikativen Programmen. Sie dürfen nicht einen zu starken Vorrang bekommen. Es muss in Gleichgewicht oder im entsprechenden Gewicht gehalten werden. Noch eine Mahnung. Das ist ein falsches Umgehen mit Matthäus 25. Die Brüder des Herrn, wer sind sie? Was ihr meinen geringsten Brüdern getan habt? Einige sagen, sie sind die Juden. So, wenn ich jetzt den Juden helfe, dann werde ich in den Himmel kommen? Das ist die Lehre aber von Matthäus 25. Weil sie den geringsten Brüdern gedient haben, kommen sie in das Reich. Vorsicht! Zur Weihnachtszeit ist es oft ein beliebtes Spiel, den Bruder Martin aus alter Zeit darzustellen, der Besuch erwartete, den Herrn Jesus. Und dann kommen einige Notleidende vorbei und er dient ihnen zwar, aber er wartet immer noch den Herrn Jesus. Das ist eine falsche Auffassung von Matthäus 25. Das sind nicht die Brüder des Herrn. Die Brüder des Herrn sind wir, die Christen. Das macht er auch deutlich. Die Brüder des Herrn sind die, die den Willen Gottes tun. Das sind seine Brüder. Und jetzt wird Gemeinde Jesu immer wieder geprüft in dieser dunklen Welt, in dieser Welt, die gottfeindlich ist, ob wir
Jesus die Treue halten werden. Und das zeigt sich an unserer Treue Christen gegenüber. Ihr kennt das von drüben. Ihr wisst, wie schwer es war, euch mit leidenden Christen zu identifizieren, denn ihr könntet dann drankommen, nicht wahr? Wer sich mit Notleidenden, mit Zeugen identifizierte, die litten, der konnte dann ins Augenlicht oder in den Augenschein kommen. Aha, hier ist noch ein Christ, den müssen wir auch holen. Es ist gefährlich,
sich für exponierte Christen einzusetzen. Aber Jesus sagt, wenn ihr euch mit denen, den Geringsten, die gelitten haben für mich, eingekerkert wurden oder arm waren und so weiter, für mich, wenn ihr euch mit ihnen identifiziert habt, das heißt, ihr habt gezeigt vor der Welt, dass ihr auch eigentlich zum selben Herrn gehörtet als sie,
dann leiden wir mit. Das eine Mal, sagt Paulus, leidet der eine und das andere Mal sind wir dran. Wie das Verhältnis ist, das führt Gott. Das eine Mal hat dieser Not und dann hilft der mir und das andere Mal ist es umgekehrt. So helfen wir einander und jeder ist an der Front. Jeder ist bereit, sich zu exponieren, zu zeigen, ja, ich gehöre auch Jesus Christus. Und wenn du nicht überall bereit bist, dich für Jesus, den Mann zu stellen, als Mann zu stellen, dann hast du ihn verleugnet. Ja? Dann gehörst du nicht zur Schar, die eines Tages zu ihm kommt. Matthäus 25 spricht von der Bereitschaft, sich zu Jesus zu halten auf Kosten des Leidens. Ja. Also Vorsicht bei diesem Gedanken, dass wir dann durch Gutes tun, irgendwie auch noch etwas erreichen könnten. Gutes tun hat seinen Platz, aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht das eigentliche Ziel, unsere eigentliche Aufgabe aus dem Auge verlieren. Nun, unsere Zeit ist bereits überschritten, oder meine Uhr geht vielleicht etwas vor, es ist gerade 12, glaube ich. Wir haben nicht alles abgedeckt und es wird auch nicht die Möglichkeit sein, aber ihr könnt weiterarbeiten, ich will weiterarbeiten und wir wollen alle dem Herrn dienen. Vielleicht sind noch zwei da, die uns im Schlussgebet leiten möchten. Wir stehen dazu auf.